Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die Haftstrafe für den FTX-Gründer und gefallenen Kryptostar Sam Bankman-Fried. Außerdem beantwortet unser Börsenexperte Ulf Sommer die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben Donnerstag, den 28. März und ich bin Anes Medjijevic. Icarus flog zu nah an die Sonne heran, sodass das Wachs seiner Flügel schmolz, woraufhin er ins Meer stürzte und ertrank. Viele von Ihnen werden bestimmt die Geschichte aus der griechischen Mythologie kennen. Sie erinnert auch an den rasanten Aufstieg und tiefen Fall des einstigen Krypto-Wunderkinds Sam Bankman-Fried. Bereits im November 2023, also ein Jahr nach dem Zusammenbruch seiner Kryptobörse FTX, war der inzwischen 32-Jährige von einem New Yorker Gericht unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass SBF, wie er in der Szene auch genannt wurde, Kundengelder in Milliardenhöhe aus reiner Gier veruntreut hatte, um damit zu spekulieren und sich ein schönes Leben zu machen. Heute verkündete der New Yorker Bezirksrichter Louis Kaplan das Strafmaß für Bankman-Fried. Jetzt ist klar, er muss für 25 Jahre ins Gefängnis. Felix Holtermann, unser Korrespondent in New York, ordnet das Ganze für uns ein. Und im zweiten Teil der heutigen Folge beantwortet unser Börsenexperte Ulf Sommer Ihre Fragen. Es geht um ETFs, Quellensteuer und den MDAX. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Frank Wiebe. Hallo Frank.
Hallo.
Ja, der DAX pendelt heute um die 18.500-Punkte-Marke. Fehlen kurz vor dem Osterwochenende die entscheidenden Impulse für ein weiteres Rekordhoch?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es ist auch ganz interessant, ich habe gefunden eine Äußerung von Mohit Kumar, das ist ja der Europa-Chefvolkswirt der US-Bank Jefferies. Und er hat das so beschrieben, der hat gesagt, die Aktien, die können nicht so richtig steigen weiter, weil doch die Inflation sich hier und da ein bisschen hartnäckiger zeigt, als man das gerne hätte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man trotzdem natürlich weiß, dass es die Zinswende dann demnächst im Sommer geben wird. Vielleicht nicht ganz so, wie sich viele das erhofft haben. Deswegen geht es auch nicht nach unten. Das heißt also, die Aktien stecken da zwischen zwei Erwartungen, die beide mit der Geldpolitik und der Inflation zu tun haben und wissen nicht so recht, wie sie sich orientieren sollen. Und das sieht man jetzt sehr deutlich.
Ja, und man muss natürlich sagen, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Rekordstände in Folge gesehen. Also insofern vielleicht eine kleine Verschnaufpause kurz vor Ostern. Aus charttechnischer Sicht gilt der deutsche Leitindex derzeit als stark überkauft. Was bedeutet das konkret und inwiefern stellt das ein Risiko für Anleger dar?
Ja, also mit der Charttechnik, da versucht man quasi abzuleiten, wer gekauft hat und wie viel. Und überkauft, das ist dann so eine Situation, wo man davon ausgeht, dass die Anleger, die grundsätzlich kaufbereit sind, dass die schon eingestiegen sind. Es ist wie in einem Zug, ja. Es sind schon alle zugestiegen, die mitfahren wollen. Es stehen nicht mehr sehr viele draußen, die noch einsteigen wollen. Und das ist eine Situation, die kann schon mal gefährlich werden, weil wenn es dann zu einer Krisensituation kommt und einzelne Leute verkaufen wollen plötzlich, weil sie kalte Füße kriegen, dann fehlen die Käufer, weil die grundsätzlich kaufbereit sind, die sind schon drin und die bleiben vielleicht auch drin, hoffentlich, damit der Abschluss nicht zu stark wird. Aber es fehlen eben welche, die Verkaufswilligen, die quasi auffangen können. Und das kann dazu führen, dass dann aus so einer Situation heraus, wenn es einen Anstoß gibt, es dann plötzlich doch ein ganz gutes Stück nach unten geht, schneller als man sich vielleicht vorher gedacht hat.
Mhm. Ja, das ist die aktuelle Lage am DAX. Wie ist denn die Lage an den US-Märkten zur Eröffnung?
Ja, auch so ein bisschen unentschieden. Also direkt bei der Eröffnung waren sie in der Breite leicht im Plus. Die Nasdaq aber ist etwas schwächer, also habe ich gerade eben noch rot gesehen. Ich befürchte auch, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen von der Tendenz her vielleicht noch ein bisschen weiter insgesamt runtergehen könnte. Da hat es Äußerungen von dem Fed-Governor Christopher Waller gegeben, also einem der wichtigen Leute von der US-Notenbank, der Fed, der nochmal gewarnt hat, dass die Inflation vielleicht doch hartnäckiger ist und dass vielleicht doch die geldpolitische Wende nicht so schnell kommt, also die Zinssenkungen durch die Fed nicht so schnell kommen, wie die Leute sich vorstellen. Und das ist ja immer negativ für Aktien und es ist besonders negativ für Wachstumsaktien, weil wenn die Zinsen höher sind, dann werden künftige Gewinne, die erst in der Zukunft erwartet werden, die werden kalkulatorisch weniger wert in der Gegenwart. Und dazu passt es eben auch, dass die Nasdaq schlechter gelaufen ist jetzt beim Einstieg in den Markt als der breite Aktienindex.
Mhm. Lass uns zum Schluss noch auf die Einzelwerte schauen. Welche sind dir heute besonders aufgefallen?
Ja, ganz interessant ist, dass zum Beispiel Coinbase ganz gut gelaufen ist. Die waren zwischenzeitlich mal eben mehr als 4% im Plus, sind dann aber wieder runtergegangen. Es ist sehr stark schwankend und die hängen halt am Bitcoin ran. Und der Bitcoin hat ja auch immer noch einen guten Lauf, ist auch jetzt schwankend. Und das beflügelt natürlich die Aktien, die da nah dran sind. Und wenn man jetzt mal näher nach Hause guckt hier in Deutschland, da ist Siemens Energy. Das ist ja auch immer eine Aktie, die doch sich stärker bewegt, sagen wir mal. Die laufen heute ganz gut nach einer Empfehlung von der US-Bank JP Morgan. Und Newberg läuft ganz gut, weil der Eigner Burda den Besitz an Aktien etwas aufgestockt hat.
Ja, Frank, vielen Dank für das Marktupdate. Ich wünsche dir noch ein schönes Osterwochenende.
Ja, das wünsche ich dir auch.
Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und jetzt sprechen wir über das vor etwas mehr als einer Stunde verkündete Strafmaß im Prozess gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Und dazu schalten wir nach New York zu unserem Korrespondenten Felix Holtermann. Hallo Felix.
Hallo Anis.
Ja, Sam Bankman-Fried wurde bereits im November 2023 von einem New Yorker Gericht unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig gesprochen. Ja, und heute wurde das Strafmaß verkündet. Wir haben wirklich den ganzen Tag darauf gewartet. Das hat sich ein bisschen verzögert. Ich habe auch stundenlang auf eine verschlossene Eingangstür von diesem New Yorker Bezirksgericht im Livestream gestarrt und kam mir ein bisschen doof vor. Naja, gut, aber im Vorfeld standen auf jeden Fall mögliche Haftstrafen von über 100 Jahren im Raum. Am Ende sind es 25 Jahre Haft geworden für Sam Bankman-Fried. Damit kommt SBF doch eigentlich ganz gut weg, oder?
Naja, kommt drauf an, wie man das sieht. Ne? Also die Staatsanwaltschaft hat in der Höchststrafe ja zuletzt bis zu 50 Jahren gefordert. Das stimmt, aber 25 Jahre Haft, das ist natürlich im Vergleich zu europäischen und vor allem auch deutschen Urteilen im Bereich Wirtschaftskriminalität sehr, sehr viel. Wir wollen mal dran erinnern, ne? Die Gründerin von dem Biotech-Unternehmen Theranos, Elizabeth Holmes, die ist zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Und im Fall von Sam Bankman-Fried, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, ist es ja sogar so, dass am Ende sehr viele Gelder wieder an die Kunden ausgeschüttet werden konnten durch den Insolvenzverwalter. Das liegt nicht daran, dass Sam Bankman-Fried da besonders gut aufgepasst hat, sondern dass er auch Glück hatte in Teilen mit der Entwicklung des Kryptomarkts. Also 25 Jahre Haft finde ich schon ein relativ hartes, aber vielleicht auch verdientes Urteil.
Genau, du hast es gerade angesprochen, es gab auch durchaus mildernde Umstände oder Umstände, die man als mildernd bezeichnen könnte, zumindest aus Sicht der Verteidigung. Denn es war ja so, damals, als FTX pleite gegangen ist, war ein Bitcoin rund $17.000 wert. Inzwischen ist er mehr als $70.000 wert. Und das heißt, dass sich die Vermögenswerte bei FTX natürlich auch vervielfacht haben. Oder anderes Beispiel, FTX hatte damals $500 Millionen in das KI-Startup Anthropic gesteckt. Und diese Beteiligung wird aktuell mit rund $1.4 Billionen bewertet. Das sind alles Berechnungen der Financial Times. Und die Verteidigung hatte jetzt argumentiert, naja, also wir können die Gläubiger zu 100% auszahlen. Wir können sämtliche Forderungen begleichen.
Ganz genau, das ist so. Das sagt eben auch der Konkursverwalter, dass er doch zahlreiche Werte sicherstellen konnte. Und da hilft Sam Bankman-Fried dann sozusagen die Entwicklung des Kryptomarkts, da hilft ihm auch die Entwicklung von Investments wie dem in das KI-Startup, was du gerade genannt hast. Jetzt hat der Richter sich im US-Bezirksgericht davon nicht überzeugen lassen, das nicht als mildernde Umstände anerkannt sozusagen. Der Bezirksrichter Kaplan, der sagt, dass es ja nicht so sei, dass ein Dieb, der zum Beispiel mit seiner Beute nach Las Vegas geht und dort erfolgreich im Casino zockt und dann am Ende mit dem gewonnenen Geld das gestohlene Geld zurückzahlt, dass der deshalb einen Anspruch auf Strafminderung hat. Das sieht er nicht, sondern er sagt, ein Dieb, der bleibt ein Dieb, ganz egal, ob dann am Ende sozusagen die Spekulation mit dem gestohlenen Geld vielleicht dann doch besser ausfällt mit einem besseren Ergebnis als gedacht. Was hat jetzt Sam Bankman-Fried gesagt, beziehungsweise was hat seine Verteidigung gesagt? Sein Verteidiger Mukasey, der sagt, Sam ist kein skrupelloser Finanzserienmörder, so hat er das gesagt, der jeden Morgen loszog, um Menschen zu verletzen, sondern er sei ein unbeholfener Mathe-Nerd, Zitat Ende. Und er habe hart daran gearbeitet, eben auch Kundengelder nach dem Kollaps zurückzugeben. Bankman-Fried, der treffe keine Entscheidung mit, Zitat, Bosheit im Herzen. So sagt das der Verteidiger, sondern seine Entscheidungen trifft er mit Mathematik im Kopf. Dem kann man jetzt folgen oder auch nicht. Astrid Dörner, unsere Wall Street-Korrespondentin und ich haben ja Sam Bankman-Fried kennengelernt auf den Bahamas, noch auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Und wir haben ihn ein zweites Mal interviewt, virtuell, für das Handelsblatt wenige Tage vor seiner Verhaftung. Sam Bankman-Fried hat auch im Gespräch mit uns sein Image sehr gepflegt, sein Image des Anhängers des sogenannten effektiven Altruismus. Das ist eine Bewegung, die sagt, dass Superreiche ihr Geld doch am besten spenden sollen. Er hat angekündigt, er würde einen großen Teil seines Vermögens verschenken. Er war einer der größten Spender für die Demokraten vor den Zwischenwahlen 2022. Was jetzt aber nach dem Zusammenbruch rausgekommen ist, zeigt doch eine ganz andere Seite von Bankman-Fried. Einer, der im Privatjet um die Welt flog, der sich mit Models geschmückt hat, Giselle Bündchen und anderen vielen Influencern und InfluencerInnen, vor allem auf der Payroll von FTX, und jemand, so sagt das zumindest das Gericht in New York, der skrupellos die Gelder seiner Kunden, seiner FTX-Kunden, der Kunden der Krypto-Plattform, die er gegründet hat, zweckentfremdet hat, genutzt hat, abgezweigt hat, mit der Hilfe von anderen, aber auf eigene Veranlassung hin, um Verluste zu stopfen. Verluste wo? Naja, Verluste bei seinem eigenen privaten Hedgefonds Alameda. Und das geht aus Sicht des New Yorker Gerichts natürlich gar nicht.
Genau, und es ist ja nach allem, was wir wissen, auch ohne das Wissen der FTX-Nutzer bzw. Investoren passiert.
Exakt. Ja, die wussten oft gar nichts von Alameda, dass es diesen Hedgefonds überhaupt gibt, geschweige denn, dass ihre eigenen Einlagen bei FTX genutzt werden, um da Löcher zu stopfen.
Genau, und deswegen hat sich Louis Kaplan, der zuständige Bezirksrichter, wie du ja eben schon gesagt hast, von dieser Argumentationslinie jetzt nicht überzeugen lassen. Sam Bankman-Fried selbst hatte sich an den Richter gewandt und sich entschuldigt. Außerdem hat er auch noch gesagt, dass ihn der FTX-Kollaps jeden Tag verfolgt. Wie hat er denn auf das Urteil reagiert, beziehungsweise auf die Verkündung des Strafmaßes, beziehungsweise hat er noch irgendeine Möglichkeit, dagegen vorzugehen?
Ja, Sam Bankman-Fried hat sich vor Gericht zumindest dafür bekannt, Fehler gemacht zu haben, eben zum Beispiel, dass er kein ausreichendes Risikomanagement aufgebaut hätte bei FTX. Das hat er selbst gesagt. Er hat auch gesagt, dass sein sinnvolles Leben jetzt vorbei sei, sein nützliches Leben, und das schon seit einer Weile wahrscheinlich vorbei sei, nämlich schon vor seiner Verhaftung. Er stand vor dem Richter mit gefalteten Händen in einem beigefarbenen, kurzärmeligen Gefängnis-T-Shirt und ist dann auch am Ende nach der Urteilsverkündung abgeführt worden. Allerdings,
das klang auch alles ein bisschen so, als ob er schon eine lange Haftstrafe erwartet hat.
Das kann gut sein. Es sah zumindest nicht gut aus für ihn im Prozess. Der Richter hat ihn ja unter anderem beschuldigt, gelogen zu haben vor Gericht und auch Zeugen beeinflusst zu haben. Das Problem ist, dass der Richter keine wirkliche Reue bei Sam Bankman-Fried gesehen hat. Er hätte keinerlei Reue eigentlich gezeigt für das, was da passiert ist, sondern sich nur für kleinere Fehler sozusagen wie dem fehlenden Risikomanagement schuldig bekannt, aber eben nicht den Betrug selbst zugegeben. So ist die Sicht des Gerichts. Er hat jetzt schon angekündigt, gegen seine Verurteilung und auch gegen das am Donnerstag verkündete Strafmaß Berufung einzulegen. Das heißt, auch dieses Drama hat jetzt einen vorläufigen Höhepunkt gefunden, aber ganz zu Ende ist es noch nicht.
Ja, und unterm Strich steht auch nach Auffassung des Gerichts ein Schaden für die FTX-Kunden in Höhe von 8 Milliarden Dollar. Felix, vielen Dank für diese Einordnung.
Danke, Arnes.
Sonst sind es immer wir Hosts, die hier im Podcast die Fragen stellen. Aber alle zwei Wochen läuft das ein bisschen anders. Dann antwortet nämlich unser Börsenexperte Ulf Sommer auf die Fragen aus der Today-Community. Dafür haben wir eigentlich einen Slot in unseren Freitagsfolgen reserviert, aber da morgen Karfreitag ist und Today über Ostern pausiert, ziehen wir das Ganze dieses Mal vor. Ulf ist auch schon hier bei uns im Studio. Hallo Ulf.
Hallo.
Ja, starten wir direkt mal mit der Frage einer Hörerin. Sie will Folgendes wissen. Ist es sinnvoller, freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung zu investieren oder in breit gestreute ETFs?
Gute Frage, sehr gute Frage.
Ja, fand ich auch.
Darauf gibt's keine klare Ja- oder Nein-Antwort. Nee, es hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Also wer möchte, dass sein Kapital immer erhalten bleibt und niemals ins Minus rutscht, das ist auch so die typische Haltung, die unsere Politikerinnen die letzten Jahrzehnte immer gehabt haben, dass Kapital also immer erhalten bleiben muss, ja, der ist mit der Börse falsch beraten, weil an der Börse, egal was ich kaufe, ich kann damit immer ins Minus rutschen und das nicht mit 1-2%, sondern auch mit 20% oder gar 50%. Das muss ich aushalten können an der Börse. Also dann nur dann machen ETFs Sinn, wenn ich das aushalte. Wenn ich aber nie ins Minus rutschen will, dann ist eindeutig die gesetzliche Rentenversicherung das Bessere. Wer es eben spekulativer mag, ja, der sollte die ETFs vorziehen. Hier drohen, wie gesagt, die Kursschwankungen nach unten, aber eben auch die großen Kurschancen nach oben. Und diese Schwankungen, dieses höhere Risiko, die werden eben langfristig mit einer höheren Rendite, sprich höhere Verzinsung, bezahlt. Am Ende habe ich also mehr mit ETFs als mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Aber eben auf Kosten der höheren Kursschwankungen. Ja, und wie gesagt, absolut wirklich sicher, dass ich am Ende mehr habe. Auch das ist es nicht mit ETFs. Die Chance dafür ist sehr hoch, aber eine absolute Sicherheit gibt es leider nicht.
Jetzt könnte man auch sagen, viele junge Leute zweifeln ja jetzt schon daran, dass die gesetzliche Rente sicher ist. Aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Welche Art von ETFs würdest du denn bevorzugen?
Also auf jeden Fall immer ETFs auf einzelne große Börsenindizes, wie beispielsweise den MSCI World, den S&P 500 in den USA, den Euro Stoxx 50 in Europa oder auch den deutschen DAX. Und hier partizipiere ich ja immer dann an allen Aktien in diesen Indizes, also an den guten und an den schlechten. Also so wie sich der MSCI World oder der DAX entwickelt, so entwickelt sich 1:1 dann auch mein ETF. Die Gebühren sind anders als bei Fonds sehr, sehr, sehr niedrig, weil ETFs eben passiv gemanagt wird. Passiv heißt, ETFs bilden einen Börsenindex 1:1 ab. Ja, das können im Grunde Computerprogramme erledigen, ohne dass ich dafür hochbezahlte Fondsmanager für eine Aktienauswahl brauche. Deswegen sind die ETFs so viel billiger. Themen-ETFs gibt es auch eine ganze Reihe, sogar sehr viele, beispielsweise Themen-ETFs auf KI-Aktien. Das wäre natürlich eine gute Nummer gewesen, die jetzt in den letzten zwei Jahren zu haben. Es gibt auch Themenfonds beispielsweise auf Wasserstoffaktien. Aber diese Themen-ETFs, da würde ich dringend von abraten, denn meist werden die immer dann aufgelegt, wenn ja die Nachfrage, wenn der Hype längst in Gang gekommen ist. Wenn es das Thema also bereits gibt. Das heißt, ich steige eigentlich immer zu spät ein, wenn die Story bereits im Gang ist. Ein ETF, wie gesagt, auf KI, auf künstliche Intelligenz, würde ich niemals zum langfristigen Vermögensaufbau nehmen, weil eben diese ETFs irgendwann auch wieder stark an Wert verlieren werden. Das wäre viel zu riskant.
Also eher ein Plädoyer, in der Tendenz zumindest, gegen Themen-ETFs. Und man muss ja sagen, du hattest jetzt MSCI World erwähnt oder DAX etc. Da sind ja auch Verluste von 20-50% auch eher selten, muss man natürlich auch sagen, oder?
Eher selten, aber kommt vor. Also beispielsweise Anfang des Jahrtausends haben wir das mal gehabt, dann haben wir es 2008, 2009 nochmal gehabt, dann haben wir es 2020 wieder gehabt. Also das ist jetzt schon dreimal in den letzten 20 Jahren. Also du... Ja, das muss man eben einkalkulieren. Aber wie gesagt, 2020 ist ein ganz interessantes Datum gewesen. Da gab es mal einen zwischenzeitlichen Verlust von 30-40% mit so einem ETF auf den DAX. Aber eben, der war auch nach wenigen Monaten schon wieder ausgeglichen. Also dann muss man auch dann wirklich die Ruhe, die Nerven bewahren und nicht ausgerechnet dann aussteigen, wenn man mit 30% im Minus ist. Weil wenn man dann wieder einsteigt, zwei Wochen später, kann es sein, dass die Kurse schon wieder davongelaufen sind.
Genau. Und am besten auch nicht zum höchsten Punkt einsteigen, Beispiel Themen-ETFs. Die nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung, finde ich auch sehr spannend. Sie lautet, sollte ich einen hohen Einmalbetrag aus einer Lebensversicherung eher in Sparraten oder in einer Summe in einen ETF einzahlen?
Immer in Sparraten, nie mit einer einzigen Summe. Erstens, weil im Moment die Börsen auf Allzeithochs notieren. Da würde ich also sehr... teuer kaufen. Ich bekomme also wenig ETF-Anteilsscheine für mein Geld, weil ebenso wie die Aktienkurse auch die ETF-Kurse aktuell sehr hoch sind. Die bilden ja einen Index 1:1 ab. Besser sind Sparraten, aber eben nicht nur jetzt am Allzeithoch, sondern Sparraten sind eigentlich grundsätzlich besser, unabhängig davon, ob ich am Allzeithoch bin oder nicht.
Ja, das ist jetzt auf jeden Fall interessant. Also ich hätte ja jetzt natürlich auch gesagt, auf gar keinen Fall das ganze Geld jetzt zum Allzeithoch reinbuttern. Aber du sagst, es ist auch generell besser, in Sparraten zu investieren. Warum?
Ja, das ist in der Tat so. Das ist besser, weil ich mit vielen einzelnen Sparraten die vielen Kursschwankungen mitnehme. Und das ist kein Nachteil, diese Kursschwankungen mitzunehmen, sondern ein Vorteil. Vor allen Dingen scharfe Kursrücksetzer, ausgerechnet die, sind ein großer Vorteil. Dazu ein Beispiel. Wenn ich monatlich 100 Euro in einen ETF-Sparplan einbezahle, habe ich nach 3 Monaten 300 Euro investiert. Vorausgesetzt, die Kurse sind über den ganzen Zeitraum gleich geblieben. Aber einmal angenommen, der Anteilspreis liegt im ersten Monat bei 100, im zweiten bei 50, im dritten bei 150. Ja, dann beträgt der Durchschnittspreis immer noch 100. Aber ich habe trotzdem mehr bekommen. Warum? Ich habe 3,66 Anteile bekommen und nicht 3, weil der Zugewinn aus diesen 0,66 ETF-Anteilen, ja, den verdanke ich dem sogenannten Cost-Average-Effekt, dem Durchschnittskosteneffekt. Die zwischenzeitlich niedrigeren Kurse, die haben mir nämlich verholfen, dass ich mehr Anteilsscheine bekomme und die sorgen am Ende für die überdurchschnittliche Endrendite.
Ja, eine überzeugende Rechnung, kann man auf jeden Fall sagen. Dann haben wir noch eine weitere Frage, die bezieht sich auf das Steuerrecht und die heißt, was muss ich steuerrechtlich bei Auslandsaktien und Dividenden beachten? Gibt es Länder, die man eher meiden sollte, weil es kompliziert wird mit der Quellensteuer/Kapitalertragssteuer?
Ja, das ist leider so, das ist kompliziert mit der Quellensteuer und Kapitalertragssteuer. Wenn ich Auslandsaktien kaufe, ja, dann werden je nach Land unterschiedliche Steuern fällig. Diese werden mir in der Regel von der Bank direkt abgezogen, wenn das Unternehmen Dividenden ausschüttet. Und hier gelten eben leider in jedem Land unterschiedliche Regeln. Das Heimatland des Unternehmens behält in der Regel einen bestimmten Prozentsatz auf die Dividendenzahlung ein. Die Abgeltungssteuer nach deutschem Recht wird aber trotzdem fällig. Und so kommt es dann zur Doppelbesteuerung, aber wiederum nicht mit allen Auslandsaktien. Um mit dem einfachsten Beispiel anzufangen, das sind Aktien aus Großbritannien. Da werden Dividenden, ja, wie deutsche Aktien behandelt. Die USA, die Schweiz, Dänemark und etliche andere Länder, die erheben mehr als 15% Steuer auf Dividenden. Anleger müssen aktiv werden, um zumindest einen Teil dieser Quellensteuer zurückzubekommen. Wer Aktien beispielsweise aus der Schweiz hält, da ist es besonders kompliziert. Der bekommt 35% von der Schweiz abgezogen. Deutschland erkennt aber nur 15% an. Die restlichen 20%, die kann ich mir zurückholen mit einem Formular der Finanzverwaltung in Bern. Aber dieses Formular muss ich ausfüllen. Das ist ziemlich kompliziert. Und ich muss auch Kosten für dieses Formular bezahlen. Also auf Deutsch gesagt, also für einen kleinen Aktionär lohnt sich dieser Aufwand oftmals nicht.
Ja, und genau zu dem Thema hatten wir auch schon die ein oder andere Today-Folge und eine davon werden wir auch in den Shownotes zur heutigen Folge verlinken. Das ist auf jeden Fall ganz spannend und ja, wie du gerade gesagt hast, für Kleinanleger sehr kompliziert. Was mich jetzt auch noch in dem Zusammenhang interessieren würde, wie ist es eigentlich mit US-Aktien? Das dürfte ja die meisten unserer Hörerinnen und Hörer am meisten interessieren.
Ja, also die meisten haben wahrscheinlich deutsche Aktien, aber eben Auslandsaktien dominieren eindeutig die USA, das stimmt. Mit US-Aktien ist es Gott sei Dank relativ einfach, wenn die Bank des Aktionärs der amerikanischen Steuerbehörde mitteilt, dass die Dividende an einem in Deutschland Steuerpflichtigen fließt. Bei Vorlage dieses Standardsvermerks behält der US-Fiskus nur 15 anstatt 30% der Steuer ein. Und Deutschland erkennt die verbleibenden 15% eben an und verrechnet sie mit der Abgeltungssteuer, sodass ich am Ende nicht mehr bezahlt habe als mit deutschen Aktien. Ich muss nur einmal meiner Bank sagen, dass die Bank das für mich ausfüllt und dass sie das dahin schickt. Aber viele Direktbanken machen so etwas.
Also gute Nachrichten mit Blick auf US-Aktien.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, wie bekomme ich aktuelle und gut aufbereitete Informationen über Unternehmen, wichtige Kennzahlen und verständliche Erklärung der Kennzahlen? Da würde ich natürlich sagen Handelsblatt auf den verschiedenen Kanälen. Kannst du das noch irgendwie ergänzen, Ulf?
Das war auch meine Antwort, ist auch meine Antwort bei uns im Handelsblatt natürlich. Was soll ich anders sagen?
Absolut.
Also wir nutzen da vorrangig die Daten, nicht meine eigenen Daten, sondern Daten vom Finanzdatenanbieter und Spezialisten Bloomberg. Aber diese Daten, die kosten Geld, die müssen wir bezahlen als Zeitung. Ja, und wer als Privatanlegerin, Privatanleger eben Daten sucht, die kein Geld kosten, ja, der kann auf ganz, ganz viele Anbieter im Netz zurückgreifen, oft auch kostenlos. Hier scheue ich mich jetzt aber für ein, zwei oder drei Anbieter Werbung zu machen. Es gibt sehr viele Anbieter. Viele davon sind auch durchaus gut. Aber ja, ich werde jetzt den Teufel tun und da jetzt ein oder zwei Anbieter nennen.
Ja, kann ich verstehen. Aber ich scheue mich nicht, für Ulfs Analysen zu werben, weil er hat jetzt ein bisschen sein Licht unter den Scheffel gestellt. Ulf fertigt natürlich in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute in regelmäßigen Abständen ganz eigene Berechnungen an zu den DAX-Konzernen und vielen verschiedenen anderen Themen. Und jeder, der sich dafür interessiert, sollte mal auf handelsblatt.com/mehrfinanzen vorbeischauen. Dort gibt's zum einen ein Vorteilsangebot für alle Today-Hörerinnen und Hörer. Da können Sie das Handelsblatt Premium testen und Ulfs Analysen allesamt lesen. Also ein tolles Angebot, wie ich finde. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Frage. Ein Hörer hat nämlich Folgendes festgestellt und damit hat er auch nicht ganz unrecht, wie ich finde. Er schreibt nämlich, wir sprechen ja oft über den DAX und den Nasdaq und S&P und die ganzen starken Wachstumszahlen. Aber lange habe ich nichts mehr vom MDAX gehört. Wieso läuft der eigentlich so horizontal und wie viel Luft steckt da noch drin?
Ja, das ist eine interessante Frage. Mit 18.200 Punkten notiert der DAX, 18.300, 18.400, also man kommt da fast gar nicht mehr mit den 100er Schritten, ist der DAX im Grunde an seinem Allzeithoch in dieser Woche, genauso wie auch schon in der letzten Woche. Also das Allzeithoch wird jede Woche etwas mehr. Dem MDAX aber, dem fehlen bis zu seinem Rekordstand mehr als 30%. Und Deutschland liegt damit im Trend. Also das ist jetzt nicht nur, weil der MDAX so schlecht ist, sondern das ist im Grunde in allen Ländern so. In Europa und auch in den USA hinken die Aktien mittelgroßer Unternehmen stark hinterher. Interessant ist jetzt aber, das habe ich mal nachgerechnet, dass der DAX mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12 deutlich niedriger und damit attraktiver als der MDAX bewertet ist. Der MDAX kommt auf ein KGV von 16. So, das verwundert jetzt auf den ersten Blick. Warum ist der MDAX teurer, obwohl er doch so weit vom Allzeithoch entfernt ist? Ja, und ein Grund liegt darin, dass der MDAX lange, lange Zeit stärker als der DAX gestiegen war. Nämlich die sind ja ganz ursprünglich 1988 mal bei 1000 Punkten beide gestartet, DAX und MDAX, beide bei 1000. Aber eben heute notiert der DAX bei, wie gesagt, 18.200, 18.300 Punkte so um den Dreh. Aber der MDAX, der ist nochmal 8000 Punkte höher als der DAX, obwohl er eben so schwach läuft. Aber er war eben vorher sehr, sehr stark und viel stärker als der DAX gestiegen. Ja, und wann jetzt der Zeitpunkt kommen wird, dass der MDAX wieder besser läuft als der DAX, das weiß ich auch nicht. Der wird irgendwann kommen, weil auf Dauer gesehen wachsen die Unternehmen im MDAX stärker und schneller als im DAX. Das ist nicht so sehr, weil die alle jetzt besser sind als im DAX, sondern weil die einfach kleiner sind. Und wenn ich Gewinne von meinetwegen 1 Million, 2 Millionen mache, dann ist es leichter, die zu verdoppeln und zu verdreifachen, als wenn ich Gewinne wie Apple von 80, 90 oder 100 Milliarden mache. Das jedes Jahr zu verdoppeln, das stößt an mathematische Grenzen. Das gelingt großen Unternehmen auf Dauer gesehen nicht so gut. Deswegen haben kleine Unternehmen da einen gewissen Vorteil. Deswegen läuft der MDAX eben auf Dauer gesehen auch, ist das durchaus nachvollziehbar, dass er besser läuft. Aber eben, es gibt immer wieder Jahre und Phasen, wo er schlechter läuft. Und ja, es kann durchaus sein, dass das auch die nächsten 1-2 Jahre noch anhalten wird, dass er schlechter läuft. Aber es wird irgendwann auch wieder die Zeit kommen, dass der MDAX besser läuft.
Ja, auf jeden Fall. Und es würde mich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht wundern, wenn der DAX, während wir hier sprechen, auch schon wieder über die Punktemarke von 18.500 gestiegen wäre. Das werden Sie dann im Zweifel in Echtzeit besser nachverfolgen können als wir hier im Studio. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn auch Sie Fragen an unseren Börsenexperten Ulf Sommer haben, die er in der nächsten Hörerfragen-Rubrik in 2 Wochen beantworten soll, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com oder melden Sie sich bei uns unter der Nummer, die in den Shownotes hinterlegt ist. Ulf, vielen Dank, dass du da warst und schöne Ostertage wünsche ich dir.
Oh ja, die wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern auch.
Und natürlich können Sie uns nicht nur Ihre Fragen an Ulf Sommer, sondern auch Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com schicken. Mich erreichen Sie übrigens auf Instagram und LinkedIn unter anes.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute ausnahmsweise um 17.30 Uhr. Grund dafür ist natürlich vor allem das eben erst verkündete Strafmaß für Sam Bankman-Fried. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das gesamte Handelsblatt Today Team wünscht Ihnen schöne Ostertage und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann!
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.